Frau Sann, wenn Sie in Heidelberg auftreten, dann ist im Programmheft immer ein Porträt von Ihnen, mal von der Seite, mal von vorne. Aber es ist immer ein Tier dabei, immer ein grünes Tier. Hat das eine besondere Bedeutung zu Ihrer Art zu singen?
Ja, das Chamäleon ist natürlich eine Metapher auch für Wandelbarkeit und für Flexibilität und darauf sich einzustellen, auf seine Umgebung und so weiter. Letztlich war das eigentlich ein intuitiver, total unterbewusster Vorgang. Ich war einfach verliebt in Chamäleone, Chamäleons. Und dass das metaphorisch gedacht werden kann, ist mir dann während der Fotosession erst aufgegangen. Aber ja, das hat sich sehr bewährt, dieses Bild.
Also es fällt auf und man behält deswegen auch Ihren Namen im Gedächtnis. Und auch das, was Sie auf der Bühne dann veranstalten, kann man sich dann auch schon vorstellen, dass es was anderes ist als so der herkömmliche Konzertbetrieb. Ihre Hausmarke gewissermaßen ist, dass Sie eigentlich nur zeitgenössische Musik singen. Wann hat das angefangen? Wann haben Sie den anderen Weg verlassen, den klassischen Weg, und sind auf den zeitgenössischen Weg, auf den Avantgarde-Weg gegangen? Und warum? Warum? Was ist das Faszinierende für Sie daran?
Mein persönliches Interesse, das lässt mich das machen. Warum ich dieses Interesse habe oder warum mich diese Musik mehr reizt, letztlich kann ich das nicht erklären. Ja, jeder hat bestimmte Vorlieben, das ist schwer zu analysieren. Aber es ist halt so und es war auch schon immer so und ich finde Opern eine ganz tolle Sache und auch natürlich habe ich große Liebe zum Repertoire bis zum 20. Jahrhundert, aber das Repertoire ab dem 20. Jahrhundert ist das, wo ich innerlich die Antennen aufstelle und wo ich plötzlich auf einmal wach werde und alles interessant, spannend finde und ganz neugierig bin. Und das war schon im Studium so.
Also wenn man
meine Lieblingsoper ist halt nicht Tosca, sondern Bergs, Wozzeck und Lulu oder so. Also, und dann geht's halt weiter. Ja.
Wenn man Ihnen ein Angebot machen würde, Sie sollen die Königin der Nacht singen zum Beispiel, das würden Sie rundherum ablehnen?
Ja, das würde ich natürlich ablehnen, weil ich könnte Königin der Nacht niemals auf dem Niveau singen, auf dem das gute Kolleginnen singen, die das schon ihr Leben lang betreiben. So wie diese Kolleginnen nicht das, was ich singe, auf meinem Niveau singen könnten. Man spezialisiert sich irgendwann und der Körper arbeitet an der Perfektion.
Das heißt, der Körper, also der Singapparat des Körpers, wandelt er sich in eine bestimmte Richtung, sodass die andere Richtung, der andere Weg zum herkömmlichen Repertoire gar nicht mehr so ohne weiteres zu gehen ist?
Also ich würde mich nie auf eine Opernbühne stellen, die einen bekannten Namen hat und da versuchen, eine Mozart-Partie zu gestalten. Aber zum Beispiel Lieder des romantischen Repertoires und spätromantischen Repertoires singe ich schon mein Leben lang. Und das pflege ich und also ist auch meine Muskulatur geübt, das zu tun. Und damit stelle ich mich schon hin und singe das und weiß, das kann ich vertreten. Aber weder habe ich trainiert, Verdi zu singen, noch Mozart. Vielleicht kann man das zusammenfassen, mein Beweggrund, nachdem Sie mich gefragt haben. Da gibt es einen Spruch von Thomas Bernhard, der hat mal gesagt, die Welt will unterhalten werden, aber man muss sie verstören. Und das ist vielleicht meine Motivation.
In Ihrem Repertoire befinden sich rund 700 Stücke des 20. und des 21. Jahrhunderts. 700 Störfaktoren für die Welt, kann man das so sagen?
Viele sind, glaube ich, keine Störfaktoren mehr. Also 20. Jahrhundert dazu zählen Schönberg, Berg, Webern. Das ist ja nun wirklich inzwischen altes Repertoire. Das sind Stücke, die sind ja 100 Jahre alt, über 100 Jahre zum Teil. Werden immer noch verhältnismäßig wenig gespielt. Ja, und die wirklichen Störfaktoren, wenn man so will, das ist dann das frisch komponierte Repertoire. Und das Programm, was ich dann in Heidelberg singe, sind zum Teil ja auch schon Stücke, die über 50 Jahre alt sind. Also wenn man zum Beispiel Heinz Holligers Morgenstern-Zyklus betrachtet, das hat er geschrieben, da war er 17 Jahre jung, ein wirkliches Meisterwerk.
Da war er noch Oboist im Hauptberuf wahrscheinlich.
Da waren noch Schüler sogar. Die Platte, die ich aufgenommen habe mit diesem Repertoire und was wir dann da vorstellen in dem Konzert, das sind für mich wegweisende Meisterwerke von noch lebenden Komponisten und von Meistern ihres Fachs, die sich im Laufe ihres Lebens doch evidente Gedanken gemacht haben zur Stimme und zum Lied und zum Klavier und wie man dieses Duo überhaupt noch bespielen kann. Deshalb war es mir wichtig, dass man diese Lieder, die kaum gespielt werden, manche nie, Charinos Due Melodie zum Beispiel, die wir bringen werden, die wurden uraufgeführt im Jahr 78 und dann noch zweimal gemacht auf der Welt. Was eine Schande ist, weil das sind wahnsinnig virtuose, unglaublich tolle Stücke. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir das in Deutschland vorstellen, zum Beispiel im Heidelberger Frühling, einem Festival, was sich ja dem Lied verschrieben hat. Und wenn man sich dem Lied verschreibt und solche Meisterwerke auslässt, dann lässt man genau die Wegscheide aus, auf der wir uns gerade befinden, weil diese Lieder werden sicherlich auch prägen, was in der ernsten Muse ab jetzt weiter komponiert werden wird für Stimme, für Sopran und Klavier.
Charino haben Sie genannt, den Heinz Holliger mit seinen Morgenstern-Gedichten, die er vertont hat. Dann ist Helmut Lachenmann vertreten, ja. Wolfgang Riem natürlich, Nachbarschaft zu Karlsruhe muss er eigentlich sein. Was verlangen denn diese Lieder im Einzelnen von Ihnen, außer zu singen? Also ich glaube, in Ihrem Fach müssen Sie gelegentlich auch noch sangesfremde Dinge tun auf der Bühne. Ist das hier auch so?
Ja, natürlich. Das Repertoire bis zum 20. Jahrhundert, kann man sagen, hat ja die Stimme einem bestimmten ästhetischen Ideal unterstellt. Und nach diesem Bruch, den die beiden Weltkriege geschaffen haben, gab es ja erstmal eine Phase in den 50er, 60er Jahren, wo man ganz viel experimentiert hat. Dieter Schnebel sagte das neulich noch so schön. In den 50er Jahren waren wir einfach wild am Drauflos experimentieren, hat er gesagt. Man wollte einen viel natürlicheren Zugang zur menschlichen Stimme finden und einen ehrlichen Ausdruck, der keinem stimmlichen Ideal sich untergeordnet hat. Und deshalb hat man viele Klänge gefunden, die eher psychologisch sind. Gelächter, Geschrei, Rufen, Flüstern, Wispern, inhaliertes Singen als Ausdruck von einem bestimmten Gefühl, was man dabei hat, ersticken. Einfach vielleicht auch die Gefühle, die in der Nachkriegszeit waren, dass man die anders ausdrückt als Mensch. Menschliche Stimme ist ja doch ein Sonderfall unter den Instrumenten, weil es gibt kein Instrument, was so flexibel ist, einfach weil es Fleisch und Blut ist. Also können wir auch schier auf einer endlosen Palette von verschiedenen Klangfarben spielen. Und in den Liedern, die wir da auf dieser Platte machen, die wir dann auch in Heidelberg vorstellen, wird davon einiges bespielt. Und bei Helmut Lachenmanns Stück Got Lost, einem wirklich großen Meisterwerk, ist auch der Pianist dabei, andere Klänge aus dem Flügel rauszulocken. Der hat einen Gummihammer, mit dem er mal auf den Korpus vorsichtig schlägt und er greift in die Tasten. Dann muss ich mit meinem Gesang die Saiten im Klavier anregen, während er das Pedal drückt, dann zupft er, dann schlägt er, dann schnalze ich, dann wispere ich, flüstere, schreie, rufe. Helmut Lachenmann hat gesagt, der zweite Teil des Stückes ist eigentlich eine Abfolge von Rufen, der Nietzsche-Text, den er da vertont hat. Der erste Teil, Entschuldigung, vom Stück, das sind Rufe.
In dem Stück geht es auch um einen verlorenen Wäschekorb. Das ist erstaunlich, wenn man den Nietzsche, den Urvater der modernen Philosophie, könnte man ihn vielleicht nennen, vertont und dann einen verloren gegangenen Wäschekorb vertont.
Ich durfte Helmut Lachenmann interviewen, darüber bin ich immer noch sehr glücklich. Und das Interview kann man lesen im Booklet der CD oder auch auf meiner Webseite. Und Herr Lachenmann hat dazu gesagt, dass wenn man sich solchen Texten nähern will, wie Nietzsche, etwas, was er früher seinen eigenen Studenten eigentlich verboten hat, in Anführungszeichen, dann braucht man dazu ein Pendant, was diesem Text ein bisschen den Pathos nimmt. Man braucht ein Kontrastprogramm. Da ist natürlich so ein banaler Text, der eine ganz andere Art von Pathos hat, ein Hilferuf für einen Wäschekorb, ein geeignetes Material.
Das klingt großartig. Sagen Sie, wie physisch anstrengend ist denn das, diese Avantgarde zu singen?
Sehr anstrengend. Man muss die Muskulatur im Hals und im Körper auf so viele verschiedene Arten und Weisen trainieren. Die müssen so irrsinnig flexibel sein, um erstens große Sprünge in ganz, ganz kurzer Zeit zu bewältigen. Dann so viele verschiedene Geräusche und verschiedene Klangfarben ausdrücken zu können. Das heißt, meine Muskeln, ich habe die trainiert im Laufe der Jahrzehnte, dass die Durchhaltevermögen haben und flexibel sind gleichzeitig, damit sie hin und her springen können zwischen verschiedenen Funktionen. Da muss man rhythmisch natürlich sehr sicher sein. Man muss intonatorisch sehr, sehr sicher sein. gibt verschiedene Herausforderungen.
Sie geben auch Meisterkurse für Musikstudenten, Gesangsstudenten. Kommen die denn etwas naiv und wissen nicht genau, was sie dann von ihnen verlangen? Was Sie, Frau Sann, von ihnen verlangen, von den Studenten? Denken die, ja gut, wir haben jetzt auch natürlich zeitgenössische Musik mal anzuhören oder mal kennenzulernen, aber wird schon vorbeigehen? Sind die erstaunt, wenn sie denen mal das ganze Spektrum vorführen, was man da können muss?
Also Gott sei Dank hat sich im Laufe der letzten 5 Jahre, würde ich sagen, doch was verändert. Also es gibt jetzt in den Meisterkursen immer mehr Studentinnen und Studenten, die kommen und erstens schon, würde ich sagen, eine gewisse Kenntnis haben vom Repertoire und die total bereit sind, ganz viel auszuprobieren und sich dem Wahrheitsgehalt des Stückes zu nähern. Also das heißt, nicht nur irgendwelchen blöden, abstrakten Geräusche zu produzieren, weil es geht doch immer darum, warum benutze ich diese Geräusche? Das hat ja einen Grund. Und diesem Grund muss ich irgendwie auf die Spur kommen. Und das versuchen wir in den Meisterkursen zu bewältigen. Nicht, dass ich denen zeige, wie macht man Plops und wie macht man Irre. Das ist doch Quatsch. Also es geht darum, sich selber auf die Spur zu kommen und immer aufrichtiger mit sich selber zu werden und mit seinen eigenen Ausdrucksmitteln. Und dann zu trainieren, dass man das alles in einen virtuosen Zusammenhang bringt und solche Stücke dann adäquat aufführen kann.
Nochmal zurück zu den, jetzt nenne ich es mal Effekte, also Dinge, die Sie produzieren müssen, einfach weil der Komponist es so wollte, Sprünge, Geräusche und so weiter. Nach dem, was Sie eben gesagt haben, sind es nicht bloße Effekte, die ein Stück interessant machen, sondern da kann jeder Effekt kann irgendwie hinterfragt werden, warum steht der an dieser Stelle hier genau, warum muss ich das so und so und nicht anders singen.
Absolut. Und das ist eben das, was die Spreu vom Weizen unterscheidet. Wirkliche Meisterwerke entstehen dann, wenn ein Komponist eine unbedingte Idee davon hat und eine gute Idee davon hat, nicht nur was er sagen will inhaltlich, sondern was es alles an Möglichkeiten gibt. Und wenn er dann noch die Kapabilität hat, das kompositorisch in gute Zusammenhänge zu setzen. Wie Helmut Lachenmann sagte, er versucht jedes Mal, wenn er komponiert, ein imaginäres Instrument zu bauen. In dem Fall von God Lost hat er ein imaginäres Instrument aus Stimme und Klavier gebaut. Und die Geräusche, die wir machen, diese Skalen, auf denen wir uns da gemeinsam bewegen und die oft verschmelzen, sodass man nicht mehr weiß, wann welches Instrument aufhört und wann das andere beginnt. Das ist dann was, wo all diese Geräusche nicht mehr Geräusche sind, sondern wo die Musik sind und wo die Inhalt sind.